Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Claudia Deeg.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit dem Sportpsychologen Professor Dr. Jan Mayer. Wie und wo haben Sie das Spiel gestern gesehen, gestern Abend?
Wir haben es mit Freunden zusammen mit Kind und Kegel und so weiter geschaut, vorher gegrillt und dann an der großen Leinwand gemeinsam gefeiert, gehofft, gezittert und dann ganz begeistert ausgeflippt.
Das heißt, es ist keiner vorher gegangen. Ich meine, das passiert ja manchmal im Stadion, dass Zuschauer, die es nicht abwarten können, die gehen dann vor dem Schlusspfiff. Das wäre gestern ein Fehler gewesen.
Ja, also das war ja so spannend und so viele Möglichkeiten auch am Schluss, dass man wirklich irgendwie immer noch gehofft hat, vielleicht passiert noch was, aber irgendwie im Hintergrund war auch dann, ich glaube, heute ist alles gegen uns, das funktioniert nicht.
Sie sind Mentalcoach bei der TSG Hoffenheim, haben gerade das Buch veröffentlicht, wenn es drauf ankommt. Es geht darum, Stresssituationen zu meistern, maximale Leistung abzurufen. Als hätte die Nationalmannschaft gewusst, dass wir heute reden. Gestern hat einer seine maximale Leistung abgerufen, Toni Kroos. Ich möchte gerne nochmal vorspielen, wie sich dieser Freistoß gestern Abend live im Radio angehört hat.
Toni Kroos, da wird mit dem rechten Fuß nochmal nach Absprache mit Reus den Ball nach innen bringen. Natürlich lauern da alle, nur Gündogan. Und abgelegt auf Kroos, Tor! 2:1, Deutschland! Groß abgelegt von Reus, der Freistoß direkt mit rechts hinein ins Tor, Deutschland 2:1, ich flippe aus.
Da ist nicht nur der Sportreporter ausgeflippt, halb Deutschland flippte aus. War das jetzt technische Klasse oder mentale Stärke?
Natürlich beides. Also ohne technische Klasse geht es nicht. Und man weiß eben auch von Toni Kroos, dass er sowas regelmäßig übt, dass in jeder Trainingseinheit diese Situationen geübt werden. Und dann entsteht natürlich auch eine gewisse, man nennt es eine interne Prognose oder auch vielleicht eine Überzeugung, die eigene Kompetenz, dass man sowas kann. Und das, was dann die mentale Stärke dabei ist, ist, dass in so einer Situation mit so einem Druck, mit dem, was da alles hinten dran steht, man jetzt nicht es besonders gut machen will, sondern eigentlich darauf vertrauen, dass das schon kommt. Und irgendwie hat man den Eindruck gehabt, so wie der Reus sich da auch hingestellt hat, ohne dass da groß ein Täuschungsmanöver oder sowas war. Ja, die waren sich sicher, den hauen wir jetzt da rein. Ne? Aber nicht, ich will das jetzt unbedingt, sondern batsch, der geht jetzt da rein.
Also über diesen Freistoß allein könnten wir hier schon 2 Stunden reden. Jetzt wollen wir Sie aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Am 15. Juli stehen im WM-Finale.
Auf alle Fälle Deutschland. Da bin ich Fan, da kann ich nicht aus meiner Haut, natürlich. Wer da noch dazukommt, ist mir egal.
Spitzensportler, die mich am meisten beeindrucken.
Sind solche, die durch solche Situationen durchgehen, wie die Fußballnationalmannschaft gestern. Das war psychologisch ganz großes Kino.
Die Sportnote meiner Kinder?
1. Das ist mir wichtiger als Mathe.
Dass ich mit Handballspielen aufgehört habe?
Lag an einem Körper, der nicht mehr mitgemacht hat.
Der Heidelberger Halbmarathon?
Ist meine Altherren sportliche Herausforderung jedes Jahr.
Musik ist für die mentale Vorbereitung.
Immer wieder mal günstig, aber es gibt auch Sportler, die das nicht brauchen können.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Und natürlich müssen wir zwei hier nochmal über die Situation gestern reden, die Deutschland in der Weltmeisterschaft hält, weil ich meine, darum ging es ja, der Siegtreffer in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Toni Kroos. Kroos hatte in der Partie schon einen Fehler gemacht, der zum 1-0 der Schweden geführt hat. Wie steckt man das weg?
Das können Sie jetzt mentale Stärke nennen oder natürlich auch Erfahrung, die er hat aus sehr, sehr vielen Spielen, in denen er erfolgreich agiert hat. Aber das ist ganz großes Kino von der psychologischen Perspektive. Wenn man sich das anschaut, was für eine Ausgangssituation das war, ist eine schlechte Stimmung. Es wird der Mannschaft die Kompetenz abgeschrieben. Die Medien sagen, sie sind über den Zenit, sie sind nicht schnell genug, sie können das nicht. Du hast schlechte Spiele abgeliefert als Mannschaft und jetzt gehst du da rein und ja, bist gut eingestellt. Es läuft eigentlich, man macht die kleinen Sachen richtig und dann kommt ein Nackenschlag nach dem nächsten, angefangen, dass ein Spieler mit einem Nasenbeinbruch ausgewechselt werden musste,
Rudi,
in der 20. Minute.
Dem das Blut richtig aus der Nase lief, genau. Das war unschön zu sehen.
Und das sind alles immer Dinge, wo es dem Kopf dann abgeht nach dem Motto, was soll denn das jetzt? Ne? Und dann kommen Fehler von anderen, wo man auch sagt, oh, warum läuft das denn jetzt nicht? Also es sind alles Dinge, die sich im Kopf abspielen und dann noch der eigene Fehler und das summiert sich ja dann und das ist dann tatsächlich mentale Stärke, dann wieder zurückzufinden zu den nächsten Aktionen, zu den Kleinigkeiten, die wichtig sind und in so einer Konstellation sowas abzuliefern, mit einem eigenen Fehler vorweg, sich dann noch so hinzubekommen, dass man das dann abliefert, das ist großes Kino und Finale ist es halt eine Situation, die schon Philosophen beschrieben haben. Ne? Also ich habe gestern die ganze Zeit nur an den dänischen Philosoph Søren Kierkegaard gesagt, der eben das Zitat gebracht hat, die Tür zum Glück, also zum Glück hinein, die geht nach außen auf. Das heißt, du kannst sie nicht eintreten, du kannst sie nicht einrennen, du kannst sie nicht einstoßen, du kannst es nicht erzwingen. Du kannst nur versuchen, die Voraussetzungen, sprich die Kleinigkeiten, die häufig auch talentfrei sind, sprich umschalten, kommunizieren, Wege machen, taktisch dazustehen, wo du stehen sollst, das permanent richtig zu machen, hoffen, dass du Chancen bekommst. Und wenn du das dann akribisch machst und nicht so viel willst, dann geht die Tür zum Glück vielleicht nach innen auf. Nach außen geht sie auf.
Ich würde gerne nochmal Toni Kroos zu Wort kommen lassen, wie er sich direkt nach der Partie gestern geäußert hat.
Wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, dann sind halt auch mal zwei nicht. Und dann, wenn einer zum Tor fällt, ist es blöd. Der geht natürlich auf mich, aber gut. Du musst dann eben auch die Eier haben, die zweite Halbzeit dann so zu spielen nach so einem Fehler. Aber das sehen dann wieder die wenigsten.
Das sehen dann die wenigsten. Da hört man schon, der ist richtig angefressen angesichts dieser Kritik, die es zuletzt gab. Dann macht er diesen Fehler, der zum 1-0 führt. Aber ganz ehrlich, ich meine, der ist viermaliger Champions-League-Sieger. Das muss er aushalten, so eine Kritik. Er hat einfach diesen dusseligen Fehler gemacht, der zum 1-0 führte.
Er hat einen Fehlpass gespielt, hat eine gigantische Passquote über das ganze Spiel
erreicht. Er sagt selber eben gerade 400 Pässe spielt er.
Ja, ganz genau. Und dann ist es häufig in der Rückschau, dass man sagt, ah, dieser eine Fehler, wenn den jetzt irgendeiner weggedroschen hätte, würde keiner mehr über diesen Fehlpass sprechen. Aber dann passieren halt Dinge, die dann eben in so einer Konstellation passieren. Nämlich, dann kommt der auf den Fuß vom Gegner, der in einem aberwitzigen Winkel diesen Ball so spielt, dass er genau hinter Manuel Neuer einschlägt, was, keine Ahnung, wenn man ihm noch tausendmal die Situation gibt, würde es nicht mehr so hinbekommen. Und das ist dann aber natürlich kausal gedacht, der Fehler von Toni Kroos. Und natürlich wurmt ihn das auch. Und das ist dann, was er Eier nennt. Das ist dann das, was wir Sportpsychologen ganz, ganz groß finden, dass man einfach sagt, so okay, du kannst jetzt eh nicht mehr ändern. Ne? Also jetzt liegen noch ein paar Minuten, eine Halbzeit vor dir. Und jetzt nichts Besonderes machen wollen, jetzt einfach den Stiefel ruhig weiterspielen, was du kannst.
So und wie sie es tausendmal trainiert haben.
Ja, genau.
Und jetzt. Und das hinzukriegen, der Wahnsinn.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Natürlich müssen wir nochmal über Druck reden. Wir kommen auch noch weg vom Sport und von der Fußballnationalmannschaft. Auch wir erleben ja Druck. Aber um nochmal bei diesem einen Spiel zu bleiben, es musste gestern ein Sieg her. Der eine oder andere war sichtlich nervös. Ich würde gerne mal auf Jérôme Boateng kommen. Der ist wegen einer gelb-roten Karte kurz vor Schluss vom Platz geflogen. Ehrlich gesagt, ich als normale Fußballzuschauerin würde doch von einem erfahrenen Spieler erwarten, dass er sich da im Griff hat, dass ihm sowas nicht passiert.
Genau. Und jetzt soll der Sportpsychologe erklären, was da in dem Kopf
vor sich geht. Genau. Was hat er sich dabei gedacht?
Genau. Und da muss man sich dann eigentlich, wenn man es seriös betrachtet, distanzieren, weil ich kann ja nicht auch von wie viel Kilometer bin ich weg vom Fernsehbild in die Köpfe hineinschauen. Man erlebt Verhalten und denkt sich etwas dabei, aber eine seriöse Betrachtung fängt damit an, dass man einfach sagt, okay, jeder ist unterschiedlich, jeder erlebt Situationen unterschiedlich. Allein schon erkenntnistheoretisch leben wir alle in unserer Welt. Das heißt, man nennt es Konstruktivismus. Das heißt, es gibt eigentlich keine Objektivität, beziehungsweise wenn sie gibt, dann ist sie für den Menschen nicht greifbar. Wir konstruieren unsere Welt. Und was wir uns dann konstruieren, gleichen wir ab mit dem, was wir an Erlebnissen, an als Ressourcen haben. Und daraus resultiert dann ein bestimmtes Verhalten. Und das ist dann schon interessant, dass das in einer der gleichen Situationen von Person zu Person komplett unterschiedlich ist. Wir haben
Aber der hat doch gar keine Zeit, in dem Moment nachzudenken. Wie geht er da jetzt rein in diese Situation? Hat ein Spieler dann überhaupt die gelbe Karte, die er ja schon hat, im Kopf, wenn er kurz vor Schluss dann nochmal da so reingrätscht und einen Foul riskiert oder auch begeht?
Das ist immer das, was wir so denken, küchenpsychologisch. Ne? Der muss jetzt darüber nachgedacht haben und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ganz häufig in den Situationen so schnell funktioniert, dass hier nicht das bewusste Denken tatsächlich den Ausschlag gibt, sondern in so schnellen Situationen handelt er in einer bestimmten Art und Weise, erfolgreich wie nicht erfolgreich. Und jetzt danach drüber nachdenken, wieso habe ich ihn eigentlich so gehandelt und warum habe ich nicht anders gehandelt. Das sind Abläufe, die wir, die einfach in uns drin sind, die mal positiv ganz, ganz unglaubliche Aktionen hervorbringen und negativ uns genauso zum Grübeln bringen, wie wir in so einer Situation zu so einem Handeln kommen.
Und ich meine, er ärgert sich mal am meisten über diese gelb-rote Karte, weil er jetzt am Mittwoch nicht dabei ist. Ich würde gerne nochmal auf die Diskussion und die zuletzt ja doch eher schwachen Leistungen der Nationalmannschaft zurückkommen. Wie sehr die auf der Mannschaft lasten, das zeigt ganz klar die Äußerung von Toni Kroos, finde ich.
Wir wurden viel kritisiert. Teilweise bestimmt noch zu Recht. Man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hat es auch gefreut oder hätte es auch heute gefreut, wenn wir rausgegangen wären, aber so einfach machen wir es denen nicht.
So einfach machen wir es denen nicht. Trotz oder wie, was ist das?
Ja, auch das ist psychologisch sehr interessant. Ich konnte das in vielen Konstellationen auch in Hoffenheim schon erleben, dass wenn der Druck von außen, auch von manchmal von den eigenen Fans oder von der Öffentlichkeit groß wird, dann ist das nervig und führt zu einem Trotz, aber auch zu einem Zusammenrücken. Das heißt, man ist dann, das Ganze ein sozialpsychologisches Phänomen, dass sozusagen der gemeinsame Gegner von außen, der lässt uns mehr zusammenwachsen. Und das ist etwas, was natürlich einen Effekt haben kann. Das passiert nicht automatisch, deswegen hat es mich aus der Ferne sehr gefreut, als ich gehört habe, und ich bin sehr positiv gestimmt, dass da eine Besprechung in der Mannschaft war. Hat anscheinend geknallt, hat Manuel Neuer gesagt. Und so ein Prozess bei einem Team, das nennt man Storming, und das ist unglaublich wichtig. Weil dann
also stürmt es dann so richtig.
Ja, das sind immer die Leute, die sagen, wir haben Ärger in der Mannschaft, und als Psychologe muss man sagen, lass mal, das ist ganz gut. Ich habe das einmal erlebt bei einer Eishockeymannschaft, das endete dann mit zwei Mittelhandbrüchen und einer Gehirnerschütterung. Da hätte man vielleicht früher dazwischen können.
Wäre vielleicht
aber
nicht schlecht.
Aber prinzipiell ist, wenn es solche Auseinandersetzungen gibt, gut, weil dann entstehen Werte, und erst wenn solche Werte da sind, das heißt, wer gibt Kommandos, wer hat welche Rolle und so weiter, dann kommen die in einen Performen herein. Und abschließend, das sind die zwei Geheimnisse für Teams, die in der Krise sind, nämlich Disziplin, absolute Disziplin auf die Kleinigkeiten, insbesondere auf die Talentfreien, ne, wo stehe ich und so weiter, und gegenseitige Unterstützung. Und das kam vielleicht beides zusammen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Mayer, Sie betreuen Menschen ganz unterschiedlicher Sportarten, Hochleistungssportler, Ski-Alpin war mal dabei, Skispringen, Eishockey, Fußball als Mentaltrainer. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich die Herangehensweise bei den unterschiedlichen Sportarten?
Das ist eigentlich interessant, weil der Sportpsychologe wirklich disziplinübergreifend arbeiten kann. Er ist nicht spezialisiert für irgendeine Sportart, sondern die Anforderung ist eigentlich immer die gleiche, nämlich Leistung eben, wenn es drauf ankommt. Und da ist der Sportpsychologe eben weniger für die Leistung an sich zuständig, weil wenn einer 1,60 Meter hochspringt, habe ich keine Ahnung, wie ich den zu 1,80 Meter bringen soll, weil ich habe keine Ahnung von Hochsprung. Ich habe aber Ahnung, oder es gibt entsprechende Techniken, Strategien aus der Sportpsychologie, wie man es durch Fertigkeitstraining erreicht, dass diese Leistung, die er im Training kann, dass die dann auch gebracht wird, wenn es drauf ankommt. Das ist eigentlich der Kern.
Aber gibt es einen Unterschied zwischen Einzel- und Mannschaftssportarten?
Natürlich, wir haben die wunderbare Komplexität, dass wir in einer Mannschaftssportart ein Team haben. Und auch diese Teamzusammenstellung, was der erste Schritt ist, und dann die Entwicklung von einer Gruppe zu einem Team, ist ein ganz, ganz fragiler Prozess, an dem man immer arbeiten muss. Nicht der Sportpsychologe alleine, sondern natürlich in erster Linie der Trainer und das Trainerteam. Aber das erhöht natürlich die Komplexität. Ich alleine funktioniere, aber es kann sein, dass ich in einer Gruppe, in einer Konstellation zusammengestellt bin, die nicht funktioniert. Und das ist dann schon bemerkenswert, wenn man Leute hat, die eigentlich auf einem perfekten Niveau eigentlich funktionieren, aber in dem Setting nicht. Und das zu erkennen und dann mit denjenigen, die da führen und steuern, sprich den Trainern, entsprechende Lösungen zu entwickeln, das ist Daily Business.
Nach dem Spiel hören wir ja ganz oft die Floskel, wir haben es leider nicht geschafft, die Leistung abzurufen und sowas, ja. Aber ich meine, ich gebe zu, ich mache mich da schon manchmal drüber lustig, weil ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Aber das ist es natürlich, das ist der Kern, auf den Punkt die Leistung abzurufen.
Das ist ja auch häufig das Bittere, wenn man Sportler jetzt sieht, die auf ein Großereignis, insbesondere zum Beispiel Olympische Spiele, hinarbeiten, für 4 Jahre lang alles hinten anstellen, sich quälen. Und es geht gar nicht darum zu verlieren, sondern nicht das abliefern zu können, was eigentlich im Training jeden Tag da war. Und in den meisten Fällen ist es nicht Angst oder Zweifel, sondern auf dem Top-Niveau ist es tatsächlich häufig, dass sie es besonders gut machen wollen. Wir bereiten Sportpsychologen vor, die Mannschaften auf die Olympischen Spiele begleiten, und das tatsächlich ein Kernmantra, dass wir immer sagen, don't do something special only because it's Olympics.
Und also mach es einfach so, wie du es sonst auch machst im Training. Bloß nicht daran denken, jetzt ist der Moment.
Genau, da gibt es nämlich schön beschriebene Prozesse, die da eingreifen. Wenn das bewusste Denken, wenn ich es besonders gut machen möchte, dann greife ich in eigentlich hochautomatisierte Prozesse ein. Man wird dann fest, nennt man das, ne? Man ist richtig so irgendwie fix.
Angespannt.
Ne? Mhm. Und dann gelingen einfachste Dinge nicht. Es gibt die, hat man in einer Fernsehreportage mal herausgefunden, die Analyse, warum der Sprinter Asafa Paul, hatte den Weltrekord vor dem Usain Bolt, eigentlich nie bei einer Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaft abliefern konnte. Und er wollte so schnell sein wie möglich und verlor bei jedem Schritt 20 Zentimeter an Range.
Im Wettbewerb.
Mit der Begründung, weil er so schnell laufen wollte, wie es nur möglich ist. Und das ist natürlich schon schwierig zu verstehen, weil man natürlich auch die Sportler gerne wegschickt und sagt, und du musst wollen und es geht, nein, es geht nicht mit wollen. Es geht mit Überzeugung in das, was ich kann, und dann kommt ein gewisses Loslassen ins Spiel.
Gab es eigentlich so einen Moment, als es Klick gemacht hat bei Sporttrainern und sie gesagt haben, wir brauchen mehr mentale Coaches, wir brauchen da mehr Unterstützung? Weil ich habe so den Eindruck, es ist auch so ein bisschen ein moderner Zug.
Also ich bin jetzt 20 Jahre mit dem Job im Business unterwegs und muss schon sagen, am Anfang war das schon ein bisschen skeptisch. Das haben dann, ja, brauchen wir das wirklich, weil Psycho gerne mit Problem oder sonst was assoziiert wurde. Aber aktuell ist es so, dass, glaube ich, kein Trainer mehr sagen würde, dass wir neben dem physiologischen Apparat den psychologischen einfach nicht beachten oder nicht trainieren müssen, weil das eben auch bitter ist und steckt so viel, ich rede gar nicht vom Geld, aber so viel Zeit und Herzblut und Engagement in diese Sportler und in diesen Sportler. Und wenn es dann daran scheitert, weil ich es besonders gut machen möchte, dann ist natürlich bitter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Mayer, in Ihrem Buch, wenn es drauf ankommt, geht es um Techniken auch, ja? Also wie schaffe ich es, auf einen gewissen Punkt auch Höchstleistung zu bringen? Da unterscheiden Sie zwischen schnellem und langsamem Denken. Können Sie hier mal so ganz kurz erklären, was es bedeutet?
Diese Theorie geht nicht auf mich zurück, sondern auf einen Nobelpreisträger, Daniel Kahneman, der das im Kontext von Ökonomie untersucht hat und auch beschrieben hat. Und er unterscheidet in dieser Theorie eben das langsame Denken, das ist das bewusste Denken, und das schnelle Denken, das ist das unterbewusste Denken. Und wir denken ja so im Alltag, dass wir alles Mögliche bewusst machen, ne? Mhm. Dabei ist das meiste, was wir machen, die Neuropsychologen sagen mittlerweile über 90%, eigentlich unterbewusst reguliert, ne? So Sachen wie sprechen jetzt. Ich mache mir ja keine Gedanken, was meine Zunge macht, oder auch ein Glas Wasser eingießen, ne? Geht automatisch, während ich was erzählen kann. Das macht das unterbewusst. Wir haben das beim Autofahren gelernt, wie es erst bewusst reguliert ist und denken, oh Gott, ist das kompliziert, warum können das so viele Leute? Und irgendwann mit viel, viel Wiederholung geht es dann ins Unterbewusste über. Und das ist eigentlich das, was unter der Höchstleistungssituation eben auch wichtig ist, dass es nicht alles bewusst gesteuert ist, ne, sondern dass die Leistung, die motorische Leistung, die Bewegung unterbewusst abgerufen werden kann.
Aber bedeutet das, dass das langsame Denken, das Bewusste, irgendwann eben dann in das Schnelle übergeht?
Durch viele Wiederholungen und viel Training, das ist eine schiere Effizienzfrage des Gehirns. Es möchte natürlich möglichst wenig Energie verbrauchen. Bewusstes Denken kostet ATP und unterbewusstes Denken
ist was?
Energie.
Okay.
Und das unterbewusste Denken, das ist viel, viel energieeffizienter. Deswegen wird vieles, was gelernt ist, und wir haben unglaublich viele Dinge, 90% dessen, was wir tun, ist eben unterbewusst reguliert, wird in das Unterbewusste reingeschoben. Und wenn wir halt ganz, ganz viel trainiert haben und ganz, ganz viel Bewegungen zum Beispiel im Kontext Sport durchgeführt haben, dann ist das unterbewusst super angelegt und auch stabil. Und dann wäre es richtiger Fehler, wenn ich dann meine, ich muss jetzt wieder bewusst regulieren und darin eingreifen.
Sie sprechen auch das sogenannte Kopfkino an in Ihrem Buch, also dass man Situationen in Gedanken durchspielt. Ich habe jetzt gerade vor kurzem die ARD-Doku Deutschlands große Torhüter gesehen. Da kommt auch Olli Kahn zu Wort, der sagt, er machte vor jedem Spiel Visualisierungsübungen. Also bringt das was, wenn ich mir in Gedanken vorstelle, wie gehe ich, renne ich aus dem Tor, wenn da jetzt die Flanke kommt?
Ja, das ist natürlich, das ist eine ganz etablierte Technik aus der Sportpsychologie. Wir kennen es von den Skifahrern oder den Bobfahrern, da ist es sehr, sehr präsent, auch immer im Fernsehen gewesen. Aber man weiß heute, dass es für das Gehirn quasi äquivalent ist, ob ich eine Tätigkeit tatsächlich praktisch ausführe oder ob ich es mir nur intensiv vorstelle. Die gleichen neuronalen Areale sind aktiviert. Insofern kann ich insbesondere mich auf Situationen vorbereiten, die ich gar nicht praktisch trainieren kann. Und da habe ich eine Riesenchance auch für die ganz normalen Menschen im Alltag, wenn ich in einer bestimmten Situation souverän und überlegen wirken möchte.
Also Beispiel Vorstellungsgespräch.
Vorstellungsgespräch, da kann das Kopfkino, kann ich alle möglichen Eventualitäten durchspielen. Und in der Situation erlebe ich mich nicht mehr gestresst nach dem Motto, oh Gott, was soll ich jetzt antworten? Sondern es ist schon durchgespielt, es liegt bereit und ich kann mich mit dem bewussten Denken, mit dem Wie beschäftigen.
Aber das bedeutet tatsächlich, es betrifft genauso den gestressten Manager wie die Verkäuferin, den Friseur, den Schüler.
Genau, das war auch eigentlich der Anstoß für das Buch, dass man gesagt hat, ist das, was wir hier im Sport machen, und das sind wirklich Techniken, die wissenschaftlich wunderbar fundiert sind und wo sehr, sehr viel Wissen darüber besteht, kann das nicht auch für den Alltagsmenschen übertragen werden, der genau das gleiche Thema hat, nämlich funktionieren, wenn es drauf ankommt, ob es der Redner ist, ob es der Prüfling ist, ob es der Mensch ist, der am offenen Herzen operiert oder derjenige, der eine Radioshow moderiert.
Aber wissen Sie was, meine Oma, die hat früher gesagt, wenn es um Situationen ging, in denen ich vielleicht aufgeregt sein könnte, du musst dir die Leute einfach alle nackt vorstellen und dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm. Ist das auch Kopfkino?
Im weitesten Sinne nehmen wir das mal mit auf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben jetzt schon viel gesprochen über Sport, über Leistung, über Arbeit. So, aber lassen Sie uns mal reden über Erholung und Pausen, ist schließlich auch wichtig. Und damit sind wir beim Urlaub, bei den Ferien. Ich weiß, es ist in einigen Familien ein Streitthema. Sollen die Kinder in die Bücher gucken, in die Schulbücher in den Ferien oder nicht? Abschalten oder doch lernen in den 6 Wochen? Was sagen Sie als Psychologe?
Ich denke, das gilt auch für die Eltern, die manchmal eben auch Arbeit mitnehmen, wegen dem schlechten Gewissen. Aber das Thema mentale Regeneration ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Die Krankenkassen schlagen Alarm, dass AU, also Arbeitsunfähigkeitstage, aufgrund von psychischer Überbelastung mehr und mehr zunehmen. Das heißt, wenn schon Urlaub, dann bitte auch mentale Regeneration und den Akku wieder voll aufladen. Es gibt schöne Studien, die eben zeigen, dass dieser so erholsame 3- bis 4-wöchige Sommerurlaub, wie die Erholtheit dauert maximal so lang an, wie er gedauert hat, der Urlaub. Das heißt, nach 3 bis 4 Wochen bin ich wieder in dem gleichen Erschöpfungszustand wie zuvor. Und insofern reicht es auch heutzutage nicht mehr, dass wir einfach nur sagen, wir gehen dann irgendwann mal in den Urlaub, sondern wir müssen uns regelmäßige Inseln oder wir nennen es auch Gegenwelten schaffen, in denen wir wirklich nicht erreichbar sind, in denen wir...
Aber wie schaffe ich das?
Ja, das ist eben, das ist Professionalität, indem ich nicht sage, das passiert mir irgendwann, sondern das muss ich gezielt und aktiv einrichten. Das kann der Hund sein, bei mir zum Beispiel, das Fahrrad, das kann aber auch Kochen sein für Freunde. Es muss eine Tätigkeit sein, in der ich aufgehe, in der ich Spaß habe und in der ich nicht den Leistungscharakter habe und in der ich auch nicht erreichbar bin. Früher hatten wir so etwas. Früher sind wir erinnern uns da noch dran, sind wir um 17 Uhr am Freitag aus dem Unternehmen raus und waren nicht erreichbar bis Montag 8 Uhr. Da war uns langweilig. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Hobby uns angelegt. Mhm. Damals gab es Hobbykeller. Haben Sie einen Hobbykeller?
Das nein.
War, ja. Da haben wir
ja,
dann.
Ja.
Da haben
aber
wir,
ich erinnere mich, Sie haben recht. Ja,
ja. Genau. Tischtennisplatte und so ja. Stand da drin. Und das ist etwas, was es in dieser Dauererreichbarkeit nicht mehr wäre, denn schon am Wochenende, dass er nicht am Handy ist oder irgendwie noch einen Job macht. Und das gehört dazu. Im Sport erleben wir das in einer Professionalisierung, was Regeneration anschaut, die wir in der Gesellschaft überhaupt nicht haben.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also Leistungssportler bekommen diese Auszeiten ja regelrecht verordnet. Das steht ja im Trainingsplan. Wie soll ich das machen? Schreibe ich mir meine Pausen in den Kalender? Das wird ja dann auch irgendwie absurd.
Da wird es aber irgendwie hinführen. Also der Kalender muss schon so aussehen, dass ich sage, wo ist Wettkampf? Wo ist wichtig in dieser Woche oder an dem Tag heute? Und die Bewusstheit, dass ich nicht 12 Stunden am Stück auf dem gleichen Leistungslevel agieren kann, sondern dass ich mir Pausen einbauen muss, damit ich, wenn ich vormittags um 8 eine wichtige Konferenz habe, um abends um 19 Uhr noch irgendeinen Call, dass ich dann dazwischen einsehe, ich muss jetzt meinen Akku wieder in die Ladestation gelegt haben, sonst werde ich nicht auf dem Niveau performen können, das ich eigentlich von mir erwarte, weil Dauerleistungsfähigkeit funktioniert nicht.
Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass immer noch es eigentlich doch eher verbreitet ist, wer als erstes kommt und als letztes geht, ist besonders engagiert und leistungsstark. Von diesem Denken müssen wir uns eigentlich längst verabschieden, oder?
Ja, richtig. Aber das ist halt so schwierig, weil eigentlich muss es eben von oben nach unten passieren. Weil ich habe das selber erlebt, dass ich das dann im Unternehmen gepriesen habe, dass man doch mit Pausen arbeiten muss. Und final hieß es dann, ja, okay, Pausen ist was für Weicheier.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ein volles Programm. Insofern nochmal Dankeschön noch an dieser Stelle, dass Sie extra heute Morgen für die Sendung von Heidelberg nach Mainz gekommen sind. Sie sind Mentaltrainer, unter anderem bei 1899 Hoffenheim. Sie haben ein eigenes Institut. Sie unterrichten in Saarbrücken als Professor. Wie achten Sie auf Ihre Auszeiten? Sie haben den Hund eben kurz angedeutet.
Ja, das ist ein Luxus, den ich mir gönne, der aber auch was mit Regeneration zu tun hat, dass die erste Stunde am Morgen um 7 oder um 8 Uhr, wenn die Kinder und die Frau in die Schule gehen, da gehe ich mit meinem Hund in den Wald, reflektiere, was so war, bereite vor, was so kommt und genieße die Natur, Stichwort Achtsamkeit.
Ihre Frau ist Lehrerin, deshalb geht sie auch in die Schule. Wie macht Ihre Familie das Ganze mit? Weil Sie sind ja vermutlich am Wochenende dann auch oft unterwegs.
Das ist relativ normal mittlerweile, dass man einfach sagt, in dem Job ist der Vater am Wochenende ab und zu mal im Stadion oder bei Spielen. Da gewöhnt man sich dran. Das ist wie bei anderen Berufen auch.
Müssen Sie denn dann eigentlich, sitzen Sie da auf der Bank oder sitzen Sie auf der Tribüne?
Auf der Tribüne. Im Hintergrund schaue ich mir das an, mache mir meine Gedanken und dann am Dienstag meistens redet man mit den Trainern, was man so machen kann.
Das heißt, als Sportpsychologe können Sie dann auch, während das Spiel läuft, gar nichts mehr machen. Da ist die Arbeit getan, da können Sie nicht mehr eingreifen.
Da wirkt dann der Trainer psychologisch. Mhm. Das ist ganz, ganz selten mal vorgekommen in ganz schwierigen Situationen, dass man in der Halbzeit Kontakt aufnimmt mit dem Trainerteam. Mhm. In der Regel ist es gelaufen und man schaut, was man und überlegt sich, was man in der nächsten Woche gemeinsam für Maßnahmen durchführen kann.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt kommen, Thema Vorsätze. Das ist irgendwie so der Klassiker, das halbe Jahr ist rum. Es gibt viele Menschen, die haben sich Anfang des Jahres was vorgenommen, sei es eine Diät mit dem Rauchen aufhören oder sowas. Und jetzt stehen sie da und sagen, hab's nicht geschafft, hab die Leistung nicht gebracht. Was raten Sie da?
Ja, das mit dem Dranbleiben ist etwas, was in unserem Kopf sich abspielt. Wir sprechen da auch manchmal von Inner Talk oder von Selbstgesprächen. Und die machen was mit uns, eben häufig auch unterbewusst. Und wir müssen uns dessen bewusst werden. Wir müssen sensibel dafür sein, was in dem Kopf vor sich geht. Ein klassisches Beispiel, was in so einer Dranbleiben-Situation passiert, erlebt man, wenn man zum Beispiel laufen geht. Ne? Man geht auf einen Trimmlichtpfad und sagt, ich möchte 5 Runden laufen. Spätestens beim 4. Mal, Start-Ziel-Durchlauf, kommt eine Stimme in dem Kopf, die sagt, 4 Runden sind auch nicht schlecht. Und dann sagt dir eine Stimme, du wolltest aber 5 Runden laufen. Und so kennen wir das nachts vorm Kühlschrank, wenn wir sagen Möhre oder Duplo und so weiter und so fort. Und in der Regel ist es nicht das bewusste Denken, also der Verstand, der uns treibt, sondern das Unterbewusste. Und hier geht es häufig durch Rituale darum, dass man dafür sensibel ist und einfach mit einem bewussten Gedanken das bewusste Denken unterstützt und sagt, nee, Möhre habe ich mir vorgenommen.
Ja, aber das heißt, es ist der innere Schweinehund, den ich überwinden muss. Oder gibt es noch irgendwie was da greift?
Ja, manchmal ist es halt auch so, dass die Situation so gebaut ist, dass es unglaublich schwierig ist, dass wir es gar nicht merken, was in uns vorgeht. Das nennt man auch moralische Lizenzierung. Das heißt, ich baue mir irgendwie eine Lizenz für eigentlich entgegen meiner Absicht gerichtetes Halten auf. Ne? Wir kennen so etwas zum Beispiel aus dem Supermarkt. Es ist völlig unlogisch, dass wenn ich in den Supermarkt gehe, zuerst das Gesunde kommt, das Obst und das Gemüse. Und jeder kennt es, wie er umwuchtet. Aber es hat was mit...
Weil ich erstmal die Bananen und alles einlade.
Und dann bin ich stolz auf mich.
Ja.
Dann habe ich nämlich sehr, sehr gesund gelebt und dann habe ich sozusagen die Lizenz, nachher bei Alkohol und Süßigkeiten richtig voll zuzugreifen. Und da gibt es noch andere schöne Untersuchung dazu aus Schnellrestaurants, dass mit der Einführung von Salat der Absatz von Big Macs massiv gestiegen ist. Man muss sich vorstellen, man geht in ein Schnellrestaurant und ist natürlich bewusst, ich habe eine Absicht und ich will was durchführen und ich will gesund leben, mich gut ernähren. Und dann steht mir in der Schlange und sagt, heute bestelle ich Salat. Ne? Und dieses ist erstmal, kostet Energie, diese Absicht. Ne? Und dann kommt ganz, ganz viel Nuggets an mir vorbei und Pommes und Burger. Und schließlich erlebe ich mich, weil diese Energie, das aufrechtzuerhalten, immer weniger wird, dass ich bestelle, bitte ein Big Mac mit Salat. Und dann bin ich auch stolz auf mich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Live im Studio am Tag nach dem aufregenden 2:1-Sieg gegen Schweden. Jetzt ist ja noch nicht alles prima und Deutschland nicht automatisch mit diesem Sieg gestern im Achtelfinale. Die Nationalmannschaft muss am Mittwoch gegen Südkorea gewinnen, am besten hoch. Für den Fall nämlich, dass Schweden gegen Mexiko gewinnt. Was passiert da jetzt im Kopf, vermutlich aus der Ferne betrachtet?
Vermutlich aus der Ferne betrachtet können wir sicherlich sicher sein, dass dieser Sieg einen positiven Einfluss hat, ganz klar. Auch so etwas, was am Schluss ja dann nicht hochgradig emotional war. Man hat ja auch die Bilder gesehen, man hat es bei sich selber erlebt, wie man da mitgegangen ist. Das hat fast noch einen größeren Effekt, als wenn es jetzt easy peasy gelaufen wäre. Emotionale Erlebnisse prägen sich deutlicher ein und haben eine größere Wirkung.
Das hat man gestern Abend auch gemerkt an Joachim Löw. Der hat nämlich gestern im ARD-Interview auf die Frage, ist die Mannschaft jetzt drin im Turnier, Folgendes geantwortet.
Es kann ein gutes Signal sein für uns. Hat die Mannschaft vielleicht auch mal gebraucht, so einen Sieg, wo nach Rückstand und dann ein Spiel umdrehen. Das gibt natürlich auch Moral. Und ich hoffe, dass das einen Schub gibt für das Turnier.
Lässt sich die Situation vergleichen mit der WM vor 4 Jahren, dem Algerien-Spiel? Dem haben ja auch viele so eine psychologische Bedeutung beigemessen.
Ja, ich meine auch, dass das Spiel damals eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, weil an einem Sahnetag, wo alles funktioniert, da entsteht vielleicht auch so eine gegenseitige Euphorisierung und jeder spielt sich in ein Level, wo er vielleicht selber von sich überrascht ist, aber so ein schwieriges Spiel, wo es zäh ist, wo Fehler passieren, wo gestolpert wurde, die Pässe nicht ankommen, da dann eben mit Disziplin, wie wir es ganz am Anfang hatten, die Kleinigkeiten und gemeinsam sich unterstützen, das Ding durchzukämpfen, dann weiß ich als Spieler und als Mannschaft, ich brauche keinen guten Tag, sondern ich kann es auch in solchen Situationen schaffen. Und das ist eine Form von Überzeugung in die eigene Kompetenz, die ganz, ganz wichtig ist.
Und vielleicht werden Sie auch nochmal den einen oder anderen Freistoß üben, um so ein Ding nochmal hinzukriegen wie gestern Abend. Ich würde gerne noch auf die Bundesliga gucken. Hoffenheim, der Verein, den Sie betreuen als Mentaltrainer, wäre zweimal fast abgestiegen. Daran konnten Sie nichts ändern. Jetzt spielt Hoffenheim im europäischen Wettbewerb. Die Euphorie ist groß. Können Sie jetzt sagen, das ist mein Anteil? Vermutlich nein.
Natürlich nicht. Das wäre absolut unseriös. Es ist so, dass zur sportlichen Leistung natürlich auch der mentale oder psychologische Faktor eine Rolle spielt. Und das ist ein Faktor, den man versucht ja anzusprechen, aber das ist nur ein Faktor von vielen. Und die interagieren immer zusammen. Und da ist es die Aufgabe des Sportpsychologen, zu versuchen, hier zu unterstützen, Spielern, Mannschaft und Trainer entsprechende Hilfeleistung zu geben, eben als Experte aus psychologischer Perspektive. Aber Erfolg jetzt auf Psychologie zurückzuführen und Misserfolg, da war der Psychologe dann irgendwie nicht verantwortlich, das ist etwas, was sehr unseriös wäre.
Jetzt müssen wir auch noch über ein aktuelles Thema sprechen. Der Trainer Julian Nagelsmann wird spätestens im nächsten Sommer 1899 Hoffenheim verlassen, zu RB Leipzig gehen. Das hat er diese Woche mitgeteilt. Ich als Laie fand das ungewöhnlich. Also das so mit so einem langen Vorlauf bekannt zu geben, ist das psychologisch geschickt?
Es ist so, dass Julian Nagelsmann viele Dinge macht, die vielleicht ungewöhnlich sind und mit denen sehr, sehr gut fährt. Ne? Es ist eine Sache, die so kommuniziert wurde, um Ruhe reinzubringen, um nicht die ganzen Spekulationen, um bleibt er oder bleibt er nicht und so weiter, hineinzutragen in die Mannschaft. Und wenn ich es einem zutraue, in der Situation die Mannschaft dennoch optimal durch Bundesliga und Champions League zu führen, dann Julian Nagelsmann, weil bei ihm habe ich manche Dinge gesehen, die mich als Psychologe sehr beeindruckt haben.
Er hat Sie in dieser Frage aber nicht konsultiert. Ist es psychologisch ratsam, dass ich es heute schon bekannt gebe oder nicht?
Da hat er seine eigene Entscheidung getroffen und die ist aus psychologischer Sicht durchaus zu unterstützen.
Es gibt für den SWR1 Rheinland-Pfalz-Leutegast am Ende immer ein kleines Geschenk. Sie sind oft im Stadion und vielleicht, auch wenn Sie natürlich ein Psychologe sind, vernünftig durch und durch, greifen Sie doch mal zu einer ungesunden Pommes. Plastikgabeln sind schlecht für die Umwelt. Ich greife mal hier neben mich. Und wissen Sie, was ich entdeckt habe? Es gibt eine wunderbare Pommesgabel to go mit dem herrlichen Namen Profi-Picker.
Na, sensationell.
Habe ich gedacht, die kann man sich auch noch so irgendwie dranhängen an den Schlüsselbund. Die kriegen Sie bestimmt durch diesen Sicherheitsdienst durch ins Stadion.
Da muss ich ein bisschen schmuggeln.
Die Profi-Picker-Gabel. Und entweder für Sie oder für die zwei Kids auch noch Nervennahrung. Zwei Tafeln Schokolade, auf der einen steht drauf statt Stadionwurst, auf der anderen mach mal Pause. Pausen sind schließlich auch wichtig.
Oder bin ich ein Held, wenn ich nach Hause komme?
Herzlichen Dank, Jan Mayer, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Restsonntag.
Danke.